the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Und damit willkommen zur Season Review des Purple People Talks. Wir haben uns ein paar Wochen Zeit gelassen, um die Saison der Vikings zu verdauen. Gerade das Ende war nicht ganz so einfach. Jetzt sitzen wir aber zusammen. Wir, das ist einmal ich, Stefan, dazu Peter, Jonas und Christoph. Skål in die Runde, wie geht's euch?
Skål, guten Abend. Auch mir geht's ganz gut.
Ja, Skål, ja, langsam erholt vom Super Bowl.
Ja, das stimmt.
Ja. Nach dem Super Bowl, vor der eigenen Saison, ist immer so ein fließender Übergang. Immer gut, dann eben auch direkt schon wieder diese Sache vor sich zu haben, auf die man sich dann wieder freuen kann. Dementsprechend, also lange wird das nicht footballfrei bleiben für mich.
Ja, wir wollen die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen. Gucken dann aber auch in der zweiten Teil der Folge auf jeden Fall auf die bevorstehenden Entscheidungen, die doch größere sind im Team. Da haben wir schon während der Saison immer mal wieder angesprochen. Da werden wir heute drauf eingehen. Dann denke ich, starten wir aber einfach mal in der Rückschau. Ich habe das Programm geschrieben und ich habe einfach reingeschrieben, wie zufrieden seid ihr mit der Saison? Die Vikings sind enden 7-10, Platz 3 der Division. Sowohl Lions als auch Packers sind in den Playoffs, haben jeweils, ich glaube, 2 Playoff-Spiele gewonnen. Ja, Peter, was sagst du zu der Saison an sich?
Ich habe dir eben schon gesagt, in unserem Aufgespräch auf die Frage steht bei mir ein einfaches Jein. Irgendwie bin ich schon ein bisschen zufrieden. Man muss das natürlich im Kontext sehen, ne? Also vor der Saison ein 7-10 hätte ich, glaube ich, nicht gewollt und nicht genommen, aber im Kontext mit einem 0-3-Start, mit einem 1-4-Start, mit einem 4-4, mit einem Achillessehnenriss vom Kirk, mit einer Zerrung oder mit einem Muskelbündelriss von Justin Jefferson und dann anschließend mit 2 richtig emotionalen Siegen mit Joshua Dobbs, wo man 6-4 steht, und die Saison war einfach irgendwie eine irre Achterbahnfahrt und ist dann am Ende einfach so ein bisschen ausgetröpfelt, weil wir zu viele Verletzte haben. Deswegen würde ich sagen, bin ich gar nicht unzufrieden, weil man viele Auf- und Abs hatten, weil es entertaining war. Man hat einige Spieler gesehen aus unserer jungen Defense, die einen Step gemacht haben, und es war halt einfach emotional und es hatte so ein paar Highlights. Also deswegen nehme ich das 7-10. Wir picken so hoch wie noch nie. Es war keine langweilige 7-10-Saison oder eine 8-9-Saison, wo man vorher die Ambitionen hatte, Playoffs zu spielen, und man schafft es nicht, weil dies, das, jenes. Hier haben sich 2 Major-Player von uns verletzt und man hat bis am letzten Spiel noch Chancen zum Einzug in die Playoffs gehabt. Und deswegen bin ich durchaus nicht unzufrieden. So, ich gebe mal ab, das war lang gefaselt.
ja, dann kann ich mal weitermachen. Ich sehe es eigentlich ganz ähnlich. Ich glaube, ich hatte vor der Saison eine 9-8-Prediction gehabt oder erwarte. Also natürlich schlechter als im Jahr davor, wo wir echt viele One-Score-Games gewonnen hatten. Und das ist dann trotz, ja, einer halben Saison ohne Kirk Cousins und auch einer halben Saison ohne Justin Jefferson zu einem, ja, 7-10-Record gereicht, hat es eigentlich doch überraschend gut. Im Nachhinein kann man sagen, ja, vielleicht, wenn man nicht in den Playoffs ist, hätte man bestimmt gerne schlechter abgeschnitten, um einen geileren Draftpick zu haben. Aber ja, du weißt halt nie, wenn ein Franchise-Quarterback sich verletzt. Und da war es halt schon auch ein bisschen besser gelaufen. Der Start war mies. Dann kam halt diese Serie und ja, auch wenn es dann mit Dobbs ein bisschen weiterging, kam dann der Einbruch, den man insgesamt erwartet hat, obwohl wir eigentlich trotzdem noch immer ganz gut gescored haben, trotz ja, Mängel an Playmaker.
Im Nachhinein hätte der Shootout gegen die Raiders nicht unbedingt sein müssen. Ne? Dieses.
Ja, das Fußballergebnis.
Ja. Jonas.
Ja, ich habe ja irgendwie vor der Saison gesagt, dass es eigentlich kein schlechtes Ergebnis dieser Saison gibt, weil wenn es gut läuft, sind es die Playoffs. Wenn es schlecht läuft, ist es wahrscheinlich ein neuer Quarterback. Jetzt ist man doch wieder irgendwo genau in der Mitte gelandet. Ja, ich glaube trotzdem, mit dieser Quarterback-Klasse, die wir jetzt hier haben, bestehen Möglichkeiten. Ich werde aber, ich weiß wirklich nicht, was kommt. Und deswegen werde ich auch mein Urteil über die Saison auch so ein bisschen davon abhängig machen, was man jetzt daraus macht. Und das ist ja so ein bisschen was, was wir ja vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren auch schon gesagt haben oder auch gesagt haben. So, es kann eine Saison sein, die sehr produktiv ist, wenn man halt die richtigen Schlüsse auszieht. Das kann für die Vikings sehr wertvoll sein, wenn die Vikings das halt machen, wenn die Vikings die richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube schon, dass es durchaus gute Wege gibt, sich relativ schnell nach oben zu bewegen, wenn man an den richtigen Stellen auf den richtigen Spielern trifft. Und ich glaube auch nicht, und dazu kommen wir später noch, dass die NFC North aktuell so gefestigt ist an vielen Stellen, wie das immer wieder gesagt wird, mit den beiden Teams, die da ja, die aktuell, glaube ich, etwas bessere Laune haben als wir. Aber ja, man muss ganz ehrlich sagen, also mit dem, was die Vikings dieses Jahr an Pech hatten, ob das Verletzungen waren, ob das dumme Spielausgänge am Ende waren, Spiele, die man absolut nicht hätte verlieren müssen, dann ist das gemessen an den Umständen eigentlich das Maximum, was wahrscheinlich rauszuholen war. Wenn man einen Backup-Quarterback drin hat, dann ist es meistens vorbei. Und dafür, finde ich, haben die Vikings zumindest gezeigt, dass sie selbst da immer noch kompetitiv waren. Und ich hatte ja schon früher in anderen Folgen gesagt, dass es durchaus wertvoll sein kann, wenn Spieler, potenzielle Free Agents halt sehen, okay, selbst wenn nicht alles läuft, ist dieses Team wettbewerbsfähig. Das heißt, wenn ich da jetzt dazukomme, dann ist er selber von sich überzeugt, und die nach vorne bringe an dem und dem Spot, und die vielleicht nächstes Jahr ein bisschen weniger Pech haben, was sehr wahrscheinlich ist, dann können wir da echt was erreichen. Und das, finde ich, hat mir diese Saison schon gezeigt. Und deswegen ist es jetzt natürlich so ein bisschen eine Stimmung, dass es sehr unbefriedigend war. Aber ich glaube, man kann dieser Saison auch einiges Positives abgewinnen, auch wenn die Saison an sich sehr frustrierend war.
Ja, ich bin da auch sehr gespalten. Also, das eine ist ja der Rekord 7 und 10. Das finde ich absolut in Ordnung, wenn du dir gerade das Quarterback-Chaos anguckst. Wenn du dir auch anguckst, wie hat Peter ja schon gesagt, die Saison begonnen hat. Ist ein bisschen schade, wie sie geendet hat mit den letzten 3 Spielen. Aber gut, am Ende hat uns das einen relativ guten Pick beschert. Pick Nummer 11 haben wir ja in der ersten Runde. Für mich geht es eher um die Teamentwicklung und auch da ist es ein gemischtes Fazit, weil wir haben Spieler gefunden, da reden wir gleich drüber, die wirkliche Säulen auch langfristig sein können. Wir haben andere Spieler oder gar ganze Positionen, ja, nach dieser Saison, die absolut offen sind. Da sind die Vikings Hashtag Bodensatz der Liga. Da reden wir gleich drüber, aber das sind Positionen, die sind auch nicht die unwichtigsten, wenn ich mir gerade die Defense angucke. Und Da sieht es doch sehr dünn aus und da sieht der Kader nach diesem Jahr nicht unbedingt besser aus wie vor diesem Jahr, meiner Meinung nach. Und da mache ich mir schon Sorgen, ob die Defense nochmal so über den eigenen Erwartungen performen kann wie 2023. Und da ist einiges zu tun und da finde ich, hat die Kaderentwicklung ein bisschen stagniert. Und da wurden Entscheidungen getroffen, beziehungsweise nicht getroffen, wo ich mir denke, so ja, da fehlen jetzt Spieler, da fehlt jetzt die Qualität und da mache ich mir Sorgen für die kommenden Jahre. Aber über einzelne Spieler wollen wir jetzt noch nicht reden. Wir reden später darüber, über Überraschungen der Saison und Enttäuschungen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einzelnen Momenten. Ich habe euch gebeten, dass ihr mal rausschreibt, was so die Momente der Saison waren, die für euch herausstechen und die diese Saison geprägt haben. Da gibt es, denke ich, einen ganz großen. Ich habe mir vier aufgeschrieben, dementsprechend überlasse ich euch das Wort. Christoph, willst du anfangen?
Ja, also für mich war mein persönlicher Moment der Saison an sich das Niners-Spiel, wo ich ja drüben in den Staaten war und dann im Stadion das Spiel gucken konnte. Und ja, wo wir dann auch natürlich einen super Abend abgeliefert haben im Monday Night Football und diese kleine Zwischenserie da beginnen konnten. Ich glaube, da war einfach jeder auch zu Hause an den Fernsehern oder generell Übertragungsgeräten ziemlich happy über das Spiel, über das Ergebnis und mit der Gesamtsituation. Das war zumindest für mich so der ja, schönste Moment des Jahres insgesamt oder der Saison. Ich denke, wir können hier alle nacheinander immer einen.
Genau, ich wollte nur hinzufügen, also erstmal natürlich für euch, die drüben waren ein toller Moment. Ich habe den auf zwei, einfach weil das unglaublich wichtig war damals für die Saison. Die Vikings stehen 2-4, haben das wahrscheinlich beste Team der Saison da, ohne Justin Jefferson, wenn ich es richtig weiß.
Ja.
Korrigiere mich. Nein, das hatten auch ein paar Ausfälle, to be fair, aber trotzdem. Und ja, wenn sie das verlieren, stehen sie 2-5 und die Saison ist vorbei. Und das hat uns, glaube ich, viel Hoffnung gegeben. Und
Ich
ja.
hatte am Sonntag auch noch bis kurz vor Schluss die Hoffnung, dass wir als Gruppenshirt einen Super Bowl-Sieger-Besieger
Na.
Shirt machen können. Aber naja.
Tut der ein oder anderen Fanbase vielleicht ganz gut, wenn sie nicht den Super Bowl gewinnen.
Immerhin haben die Niners den Kirk Cousins-Fluch gebrochen und sind als Team, welches gegen Kirk Cousins verloren hat, in den Super Bowl gekommen.
Ja, aber konnten dann trotzdem nicht gewinnen, ne?
Ja, aber der Fluch war nur, dass bisher kein Team, was gegen Kirk Cousins verloren hat, in der Saison in den Super Bowl gekommen ist.
Ja, das sind die kleinen Dinger.
Gibt doch immer wieder so ein bisschen den Anreiz, dass wir mehr Gäste einladen sollen. Gibt da so ein paar Niners-Fans auf Twitter, die sind sehr, sehr, haben großes Potenzial, aber da werde ich dann krank sein.
Meinte ehemalige Sportler, die mit einer Pfeife im Mund das Spiel beaufsichtigt haben.
Naja, das kann ja jeder selber nachrecherchieren. Genug davon. Peter, was ist dein Moment der Saison?
Also ich habe mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Der Niners-Sieg war dabei. Generell muss man natürlich auch den Achillessehnenriss von Kirk mit rein. Der hat irgendwie alles verändert. Man war in 4-4. Ich kann mich noch erinnern, eine Woche vorher oder 2 Wochen vorher haben wir gegen Chicago gewonnen und ich habe dir dann nach dem Spiel so ein Rant reingesprochen und habe von einem Pyrrhus-Sieg geredet.
Stimmt, ja.
Und eigentlich war dann aber der Achillessehnenriss und das 4-4 beim in Lambeau, das war ein Pyrrhus-Sieg. Also das muss man definitiv irgendwie auch mit reinrechnen. Und danach hätte ich noch einen Moment der Saison im Spiel gegen Atlanta, als ein Joshua Dobbs irgendwie gescrambled ist wie ein Affe und sein letzter Scramble. Ich glaube, Vierter und irgendwas, was wir dann an der Seitenlinie den Ball so fallen gelassen hat, wie ein Mic Drop, das hat mich irgendwie nochmal unglaublich emotionalisiert. Habe ich auch vor 2 Wochen nochmal gesehen. Das fand ich geil, das hat mich gehypt. Wir haben danach 5-4 gewonnen. Danach kam noch eine perfekte Halbzeit gegen New Orleans. Und dann stand man dann 6-4 und dachte wirklich, ist es alles drin. Ja, war. War es aber nicht. Aber so, das sind so meine Momente. Der Achillessehnenriss als negatives Highlight natürlich.
Dich fast rügen, Peter, weil du nur einen nennen solltest, aber den Achilles
Entschuldigung.
ist okay. Wir
Ich
hatten schon
laber halt
einige.
so gerne und zu viel. Ich bin noch
Achillessehnenriss
besoffen vor
ist
Karneval.
die Verletzung Carstens ist auch bei mir auf Nummer 1, weil es einfach so dramatisch war, weil es natürlich die Saison geprägt hat, aber wie wir später diskutieren werden, eben nicht nur die Saison, sondern darüber hinaus. Ja. Jonas, welchen Moment hast du dir denn rausgeschrieben?
Ganz ehrlich, ich habe mir im Endeffekt das Auftaktspiel gegen die Buccaneers rausgenommen, weil es einfach
Oha.
eine perfekte Metapher für diese Saison gewesen ist. Wir haben es damals noch nicht gewusst, dass dieses Auftaktspiel exakt das ist, was uns die ganze Saison erwartet. Wir sind ziemlich sauer gewesen nach diesem Auftaktspiel, aber es war wirklich, wenn man die Vikings-Saison als Film sehen würde, war das der Trailer. Und es war einfach 1:1 das, was kommen sollte. Es war von vornherein Pech und Pannen. Es weiß kein Mensch, wie die Vikings dieses Spiel verloren haben. Es war natürlich immer knapp, genauso wie die Saison ja auch bis zum Ende offen gewesen ist. Im Endeffekt, ja, dieses Spiel war die Saison in klein. Und deswegen habe ich mir das rausgenommen.
Fair, so habe ich darüber nicht nachgedacht, aber ja. Wir können jetzt am Ende auch. Sind auch weitergekommen, als man gedacht hat vor der Saison. Aber ja, das war eine bittere Niederlage. Ich habe mir aufgeschrieben, also dieses Joshua Dobbs-Spiel gegen die Falcons war auch schon sehr stark. Das habe ich auch noch aufgeschrieben. Aber für mich war so ein Moment, das ist so Woche 15, die Niederlage gegen die Bengals. Gerade so das letzte Viertel, wo dann plötzlich Brian Flores seine Magic verloren geht so ein bisschen, wo die Vikings auch alle Chancen dieser Welt haben, dieses Spiel zu gewinnen, wenn wir ehrlich sind. Und die Vikings verlieren es. War da so ein bisschen eingeordnet von wegen, ist kein Beinbruch, sie haben ja noch ein paar Chancen. Aber seitdem ging es dann eben nur noch bergab. Gerade mit der Defense, aber mit dem gesamten Team auch. Und hat man, glaube ich, 4 Spiele in Folge verloren am Ende. Ja, war schade, war man sehr nah dran. Da wurden auch einige sehr dumme Entscheidungen auf dem Feld getroffen. Erinnere da an diese geniale fast Interception von Mullens, der den Ball auf das Hinterteil des Defensive Liner wirft. Das war für mich noch so einer der Momente, die diese Saison so ein bisschen entschieden haben. Aber wie gesagt, für mich bleibt Kirk Cousins Verletzung die tragische Nummer 1. Kommen wir zu was Positiverem. Welche Spieler, welche Coaches, welche Umstände, was auch immer, haben euch denn positiv überrascht, haben euch gesagt, das hätte ich nicht gedacht, das hat mir gefallen. Jonas, fang doch du mal an.
Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich Kevin O'Connell nehme, weil der diese Offense halt funktional gehalten hat, trotz dieser ganzen Quarterback-Geschichte, zumindest größtenteils funktional gehalten. Ich muss aber sagen, da ich Kevin O'Connell auch vor der Saison schon für einen sehr guten Playcaller gehalten habe, ist das jetzt keine große Überraschung. Ja, ich glaube, ich weiß, wer, glaube ich, bei allen von euch auf dem Zettel steht und deswegen werde ich ihn nicht nennen. Schon wieder, dass ich diesen Spieler nicht nenne. Die Leute, die jetzt wissen, die unser Voting für die Awards kennen, wissen, was ich meine. Ich gehe in die Defense und sage da eigentlich, darf ich zwei Spieler nennen?
Ja, das.
Dann nehme ich unser Safety-Duo neben Harry. Also, dass Harry gut ist, wissen wir. Aber dass Josh Metellus in seiner, man kann es eigentlich kaum Safety, sondern in seiner Ich mache einfach alles Rolle und eben auch Cameron Bynum so einen Sprung nach vorne gemacht haben, das habe ich so nicht erwartet. Ich habe Bynum letztes Jahr viel verteidigt, weil er meiner Meinung nach auch viel, 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 viel zu Hate, viel Hate gekriegt hat. Und war sehr froh, dass er das dieses Jahr so ein bisschen widerlegen konnte. Aber er hat es ja mehr als widerlegt. Es war ja, also es war eine Saison, die lange zumindest nah an Pro Bowl Level war. Am Ende der Saison ist auch er so ein bisschen abgefallen, aber da muss man halt auch ganz einfach sagen, wenn die Defense an sich nicht funktional ist, dann sehen die Safeties meistens mistig aus, weil die müssen dann meistens so viel aufräumen, an so vielen Stellen gleichzeitig sein, wenn die restliche Defense nicht funktioniert, die können nicht gut aussehen. Und deswegen sowohl bei Bynum als auch bei Metellus als auch bei Harry hat man, fand ich, den Downfall der Defense sehr stark gesehen und die sind mit der Defense dann so ein bisschen untergegangen. Aber vorher haben sowohl Bynum als auch Metellus eine super, super, super Saison gespielt. Und ich meine, es wird immer viel über die Moves von Crazy geredet, sowohl positiv als auch negativ. Eine Entscheidung der letzten Offseason, die ich kaum in irgendwelchen Foren sehe, die aber wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen dieser Offseason gewesen ist, ist die Vertragsverlängerung für Josh Metellus gewesen. Ich weiß noch, wie alle vor der Saison da gesessen haben und sich gefragt haben, so, hä? Das ist doch irgendwie ein Special-Teamer, der kaum bei uns gespielt hat. Warum geben wir dem jetzt so einen Vertrag? Also es war kein teurer Vertrag, was diese Entscheidung natürlich jetzt auch rückblickend sehr, sehr gut macht. Aber es war eine mehrjährige Verlängerung und jemand mit dem Resümee, was Josh Metellus bisher hatte, bekommt so eine Verlängerung normalerweise nicht. Und da haben alle irgendwie etwas verwirrt mit den Schultern gezuckt, was das jetzt war. Und im Nachhinein war das wahrscheinlich einer der besten Moves dieser Offseason.
Absolut. Ich verstehe den Quasi halt eh nicht so ganz, aber gut, das ist ein anderer Punkt. Den besprechen wir vielleicht mal was anderes. Peter, Überraschung der Saison für dich, nachdem Jonas jetzt ja, die Safeties rausgenommen hat.
Ja, die stehen bei mir natürlich auch drauf. Soll ich mal einen ganz orthodoxen Weg nehmen oder einen ganz unorthodoxen Spieler? Ich nehme Ed Ingram
Ach, du bist
von.
doch ein Sack. Entschuldigung.
Kannst du ihn muten? Ich hatte nämlich auch was dazu.
ich
Nein,
dachte halt,
mach
ich nehme
weiter.
den und dann lasse ich anderen Ivan
Alles gut.
Pace oder Brian Flores und dann nehme ich halt einfach unseren gehateten Right Guard, der in der Saison davor im Bodensatz war, im absoluten Bodensatz.
Oh, das wird teuer.
Ich glaube, war der letzte oder zweitschlechteste Guard in der Saison 22 und letztes Jahr war er halt einfach mal Durchschnitt und man merkt halt einfach, dass wenn man vom absoluten Bodensatz, ich habe es wieder gesagt, auf einmal im Durchschnitt ist, dann ist das ein Riesensprung. Und das haben wir ihm so alle nicht zugetraut. Nach dem ersten Spiel haben wir auch schon nach Dalton Reisner gesprochen und haben uns Free Agents angeschaut und da muss doch noch was kommen. Aber er wurde dann immer, immer besser und beständiger und hat meines Erachtens eine wirklich ordentliche, durchschnittliche Saison gespielt. Und deswegen gehört er definitiv zu meiner Überraschung mit.
Fair, absolut fair. Christoph, wen hast du?
Ich hätte jetzt an sich normalerweise gesagt, die Offensive Line allgemein. Ich meine, gerade wir sind ja eher dafür bekannt, dass wir den Hate auf die Line hatten in den letzten Jahren und immer wieder gemeckert haben, dass was getan werden muss, was getan werden muss. Und nach einem, sag ich mal, leicht holprigen Start war es dann dieses Jahr doch irgendwie so eine ganz echt gute Unit, ne? Also Reisner hat auch nochmal was da reingebracht. Ingram hat, wie Peter es gerade angesprochen hat, einfach einen guten Schritt gemacht. Er gehört natürlich jetzt nicht zur absoluten Elite und unsere Line ist auch noch nicht die absolute Elite, aber es ist erheblich besser geworden und das auch trotz dieser Probleme, ne? Also ich erinnere dann an das Atlanta-Spiel, wo wir schon drüber gesprochen haben, wo die dann mit Joshua Dobbs als Snaps üben mussten. Ja, und es ist ja auch für die Line nicht einfacher, wenn da dann der vierte Quarterback mittlerweile spielt und jede Woche irgendwie oder maximal mal 2 Wochen in Folge der gleiche dabei ist. Und dafür, auch trotz, sag ich mal, in der Hinsicht widrigerer Umstände, haben sie es einfach hervorragend gemacht.
Ja, und das ist was, wo man hoffentlich aufbauen kann. Also gerade das Tackle-Duo und dann eben Ingram,
Ja.
wo man hofft, dass das eben über die Saison hinaus eine stabile Line gibt. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal Chronistenpflicht den eigentlichen Pick nehmen, den ich damit gedacht habe, dass der genommen wird mit Ivan Pace, der ja unfassbare undrafted Free Agent. Und für Ivan Pace steht dann eben auch so ein bisschen Brian Flores und die gesamte Defense, die sich über weite Strecken der Saison wirklich teuer verkauft hat. Wo man Hoffnung hat, dass da die jungen Spieler, Justin Blackmon, denke ich, auch so ein bisschen dran, dass die so ein bisschen sich entwickeln die nächsten Jahre und für die Vikings auch wirklich eine solide Defense darstellen können. Wen ich noch drauf hatte, war Jordan Addison. Einfach, dass der eine sehr, sehr gute Rookie-Saison für einen Wide Receiver 2 gespielt hat. Natürlich ist der. Da war der ein bisschen überfordert, als Jefferson nicht da war, beziehungsweise sein Job ist einfach viel leichter, wenn er nicht die Wide Receiver Nummer 1 ist, den der Gegner direkt als allererstes deckt. Das hilft. Und dann habe ich noch so ein paar Roleplayer. Josh Oliver hat stark gespielt. CeeDee Ham, fand ich, hat mal wieder eine starke Saison gehabt. Und Cousins hatte wahrscheinlich die beste Saison in der Vikings-Uniform, die er jemals hatte und war damit auch die beste NFL-Saison überhaupt. Ja, also ich bin. Wir kommen jetzt gleich zur Enttäuschung der Saison. Ich bin irgendwie auf deutlich mehr Überraschung der Saison gekommen, was mir etwas natürlich positiv ist, was auch so ein bisschen antiklimatisch zu dem Rekord ist und auch so, wie das Spiel die Saison geendet hat. Aber gerade so einzelne Spieler, die sich weiterentwickelt haben, junge Spieler, die hoffentlich für diese Offense und für diese Defense weiterhelfen können, gibt es doch einige. So, aber jetzt, wo es eben eine Sonnenseite gibt, gibt es auch eine Schattenseite. Dementsprechend die Enttäuschung der Saison. Christoph, du bist noch unmuted, dann fang doch einfach an.
Gemein.
Ja.
Die Enttäuschung der Saison, ja. Wer hat mich total underwhelmed? Jetzt hast du mich selber blindsided.
Ja, wenn nicht, dann
Ja,
mach,
ich nehme
kann
aber,
auch.
nein, 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 ich gehe jetzt auch in ein Dings rein, auch wenn ich nicht viel von den Kollegen erwartet hatte, die D-Line. Also, ja, Danielle Hunter hatte wieder eine gute Saison, aber sagen wir mal so, insgesamt war das schon, ne, war einfach nicht gut. Und ohne das ganze Blitzing und sonstiges hätte es vermutlich auch noch deutlich mieser ausgesehen. Man merkt einfach auch gerade im Vergleich zum Jahr davor, dass mit Dalvin Tomlinson und Za'Darius Smith und zwei, ja, Pass Rush Leistungsträger noch zusätzlich verlassen haben in der Hinsicht. Und die Line konnte halt in sich selbst eigentlich so gefühlt nie wirklich Druck aufbauen und hat es dann insgesamt einfach auch schwer, ja, oder dem Rest der Defense dann auch deutlich schwerer gemacht, da irgendwie Plays, ja, oder den Gegner zu stoppen. Und das ist schon, ich glaube, da werden wir auch gleich noch drüber reden, einfach eine absolute Schwachstelle in diesem Team. Und es wird perspektivisch zumindest aktuell nicht besser.
Ja, also ich habe es ein bisschen auf den Pass Rush spezialisiert, aber ja, da gehe ich voll mit. Und das ist genau diese Positionsgruppe, die ich vorhin schon angedeutet habe. Das ist einfach nichts. Also Hunter ist ein Fragezeichen, ob er bleibt und alles dahinter ist einfach nicht NFL-tauglich, meiner Meinung nach. Und gerade Inside ist das dünn. Also Bullard, Dean Laurie, James Lynch. Patrick Jones auf Edge, das war alles so, boah, das kannst du kaum spielen und Pass Rush ist schon wichtig und ja, Brian Flores ist ein aggressiver Defensive Coordinator, der called aggressiv mit viel Blitzing, aber ich bin mir sicher, wenn der zwei, drei bessere Pass Rusher hatte, dann wäre das ein oder andere Play dann doch vielleicht kein Blitz geworden und das macht mir Sorge, das ist die Positionsgruppe, die mir am meisten Sorge macht. Peter, wen hast du als Enttäuschung der Saison?
Komischerweise ist noch gar kein Name gefallen von den Leuten, die ich hier aufgeschrieben habe.
Da hast du freie Auswahl.
Ja, ich würde dann gerne drei Namen nehmen. Und zwar betreffen die Draftklasse 22. Ich hatte mir von Brian Asamoah was erhofft und da kam gar nichts jetzt dieses Jahr. Das liegt eventuell auch daran, dass Ivan Pace so eine Bombensaison gespielt hat. Dass Brian Flores direkt gesagt hat, dem traue ich mehr zu. Aber ich dachte eigentlich, genau dieses Jahr wird Asamoahs Saison, wurde sie nicht. Louis Cine haben wir oft schon angesprochen während der Saison. Der ist fast tot. Also Stand jetzt würde es mich mehr überraschen, wenn er nächstes Jahr noch im Roster ist, als nicht. Sage ich jetzt einfach mal so. Andrew Booth war zwischenzeitlich sehr abgeschrieben. Dann hat er mal Snaps bekommen und dann dachten wir, er könnte vielleicht. Also die drei, da hatte ich gehofft, dass einer von den dreien eventuell dieses Jahr Stammspieler sein könnte oder ein veritabler Spieler sein könnte, ist es nicht. Deswegen nehme ich mal die drei. Es sind Enttäuschungen, aber ich will denen natürlich auch nichts und nichts Böses. Aber da hatte ich mir gehofft, dass aus der Draftklasse einer eventuell doch noch durchstarten kann. Aber man muss natürlich auch sagen, Louis Cine ist es nicht geworden. Dafür haben wir aber Josh Metellus oder Cameron Bynum. Also, ne, der ist aufgefangen worden. Das,
Ja, aber es ist ja, wenn die ausgefallen sind, die Spieler, die den aufgefangen haben, dann kamen die ja auch nicht rein. Das ist einmal bei Louis Cine so, da kam dann Theo Jackson rein. Nichts gegen den, aber es ist, und bei Asamoah war es ja ähnlich. Als sich Hicks verletzt hat, hat dann plötzlich Troy Dye gespielt.
stimmt, irgendwann kam Troy Dye, ne? Das
Also,
dein Liebling.
das erklärt halt irgendwie nicht die Sache. Also klar, wir haben mit Metellus und Pace irgendwie so zwei Jackpots geholt, die wir nicht erwartet haben, aber Scene habe ich auch wenig Hoffnung. Ehrlich. Da habe ich bei Asamoah sogar noch einen Ticken mehr Hoffnung. Aber gut. Jonas.
Ja, jetzt muss man zu der Draftklasse nochmal sagen. Du hast es ja einerseits schon angesprochen mit Ingram und Evans, die jetzt zumindest halbwegs vernünftig aussehen. Bei Asamoah, der ist verletzt gewesen. Der ist auch vom Training Camp an verletzt gewesen. Der hat eine Schulterverletzung gehabt, die er die ganze Saison mit sich rumgetragen hat. Ihm zwar erlaubt hat, irgendwie eine gewisse Dosierung an Spielzeit mitzunehmen, aber die hat ihn runtergezogen und die hat ihn wohl schon relativ stark beeinflusst von dem, was ich gehört habe an diversen Stellen. Das heißt, da würde ich jetzt mal sagen, mal gucken, mal abwarten, wie das nächstes Jahr so aussieht, weil also diese Schulterverletzung, die hat er durchs Jahr gezogen. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass auch der Medical Staff gesagt hat, Guys, ja, für ein paar Special Teams Snaps reicht es, aber 50 Snaps Defense in einem Spiel, das packt der nicht, dafür hält die Schulter nicht. Und ich fand es halt schon bezeichnend, am Anfang des Jahres hat man es ja immer mal wieder versucht, hat er ja zwischendurch Snaps gekriegt, auch zwischendurch mal ein, zwei mehr gehabt. Und war dann auch immer wieder auf dem Injury Report jedes Mal, wenn er ein Stückchen mehr gespielt hat. Also ich glaube, da war auch einfach physisch dieses Jahr nicht mehr drin, als das, was dann im Endeffekt gekommen ist. Auch bei Louis Cine, ja, es sieht im Moment schwierig aus, vor allem, weil er halt auch vor seiner Verletzung ja auch nicht Nummer 1 im Depth Chart war. Jetzt muss man allerdings auch die Verletzung an sich mal sehen. Ja, auch er ist davon wieder gesund geworden, sag ich mal. Aber von so einer Verletzung gesund zu werden und von so einer Verletzung wieder die Explosivität und die Athletik zu kriegen, die man vorher hatte, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Louis Cine ist ein Spieler gewesen, der auf dem College sehr stark über Explosivität und seine Athletik gekommen ist. Und ich fand, gerade in den ersten Preseason-Spielen war es sehr deutlich, dass der da noch nicht wieder ist. Und es ist eine ähnliche Verletzung wie die Dak Prescott ja auch vor ein paar Jahren hatte. Ich kann mich auch erinnern, in dem Jahr, als er danach zurückgekommen ist, da war auch seine Mobilität noch sehr eingeschränkt. Das war mit Abstand die ineffizienteste Saison, die er als Rusher hatte. Und von einem Quarterback, selbst wenn er ein bisschen läuft, also wird da weniger erwartet als von einem Safety. Und deswegen sieht schlecht aus, der Pick. Aber ich würde ihn jetzt noch nicht hundertprozentig zur Seite nehmen. Also da würde ich jetzt zumindest das Training Camp noch sehen wollen. Und man darf auch nicht vergessen, als First Round Pick hat der auch relativ viel garantiertes Geld noch drauf. Das heißt, selbst ihn zu cutten, da würden die Vikings draufzahlen. Dementsprechend, ob aus dem nochmal was wird, Chance würde ich bei 15% sehen. Also schlecht. Ich halte es aber für relativ wahrscheinlich, dass er auch nächstes Jahr immer noch im Roster ist, solange nicht irgendein anderes Team sagt, och, wir nehmen da mal die Chance und traden dafür. Und das sehe ich im Moment nicht. Deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass er noch im Kader ist. Aber jetzt, um mal auf meine Enttäuschung zu kommen, und ich hatte befürchtet, als Peter gesagt hat, dass er drei Namen nennt, dass meiner dabei sein wird, bis er dann gesagt hat, okay, alles 22er Draftklassen. Er ist teilweise schon gefallen, weil wir über die Front gesprochen haben. Aber namentlich ist er, glaube ich, nicht erwähnt worden. War aber natürlich halt unser großes Free Agent Signing. Marcus Davenport. Haben wir gar nichts gekriegt für. Und es ist auch wieder ein bisschen bitter, weil man hat halt leider gesehen, in den Spielen, in denen er da war, hat er halt auch einen Einfluss gehabt. Also es war sehr deutlich zu sehen. Dieser Pass Rush war wesentlich besser, wenn Marcus Davenport auf dem Feld gewesen ist. Er war aber halt so gut wie nie auf dem Feld. Und das ist natürlich vor allem dann die Reports, die dann hinten rauskamen, dass viele in der Vikings-Organisation so an dem Punkt waren, so, der könnte doch eigentlich. Warum? Also, da war ja eine sehr merkwürdige Stimmung hinten raus, irgendwie, was das anging. Und deshalb, ja, natürlich, mächtiger Griff ins Klo.
Ja, absolut. Auch Geld, das man hätte sich anders investieren können. Also ich bin ein bisschen kritischer, glaube ich, bei Caleb Evans, weil wir vorhin über diese Draft-Klasse gesprochen haben. Gerade am Ende war das ja auch wild bei dem mit Benching, mehreren Benchings, dann kam er wieder rein und so. Da müssen wir mal abwarten. Meine zwei Enttäuschungen, die jetzt noch offen sind auf meiner Liste, sind zwei, ja, langjährige Vikings inzwischen, die dieses Jahr einfach nicht performt haben. Alexander Mattison war, glaube ich, einfach überfordert in der Nummer 1 Backrolle. Er ist zu wenig explosiv, um wirklich effektiver Runner zu sein, eine effektive Bell-Cow. Das tat weh. Und dann, wir haben ihn leider dieses Jahr häufig genannt bei sowas, KJ Osborne, der seine positive Entwicklung, seinen positiven Entwicklungstrend wirklich aus den Vorjahren nicht weiterführen konnte. Bitter für die Vikings, er wäre ein guter Wide Receiver 3 gewesen. Bitter für ihn persönlich, weil er jetzt ins Contract oder weil das ein Contract hier war. Das heißt, er wird Free Agent dieses Jahr. Und ich sehe einfach nicht, wie die Vikings ihn, ja, wie er bei den Vikings bleibt. Das sind noch zwei Namen, die wir auch immer wieder dieses Jahr genannt haben und die mich doch stark enttäuscht haben. Gut, wenn dann keiner mehr Namen hat, die er droppen möchte, dann denke ich, machen wir eine Schleife an die Saison. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wenn es gefallen hat, wenn es nicht gefallen hat. Und gucken jetzt voraus. Und ich glaube, ich spoilere hier niemanden, wenn die erste und die absolut wichtigste Entscheidung für dieses Team ist, was passiert mit Kirk Cousins. Cousins wird 36 Jahre sein in der nächstjährigen Saison. Oder kommt aus einer schweren, vielleicht der schwersten Sportverletzung überhaupt auf diesem Niveau, von der man zurückkommen kann, mit der Achillessehnenriss. Physische Downfall weiß ich nicht, aber jeder Quarterback wird irgendwann alt und 36 ist ein Alter auch ohne diese Verletzung. Cousins ist Free Agent. Ja, was passiert jetzt? Was wünscht ihr euch? Und was denkt ihr, was passieren wird? Ich weiß nicht, wer anfangen will. Peter oder Jonas?
Ich gebe Jonas den Vortritt mal.
Ich bin ganz ehrlich relativ klar bei der Geschichte mittlerweile. Ich mag Cousins, ich finde, er ist ein guter Quarterback. Es ist absolut kein Hate gegen Kirk, aber es ist für die Vikings einfach Zeit, was anderes zu tun. Die Vikings sind kein All-In-Team. Das ist einfach so. Und auch wenn diese Saison von vielen schlechten Umständen begleitet waren, die Vikings haben verdammt viele Needs. Die Vikings müssen sich an vielen Stellen im Kader neu orientieren. Und ich bin einfach mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, es ist jetzt Zeit, da einfach mal wieder einen echten Schuss zu nehmen. Und ich mag auch so Modelle mit Cousins als Bridge Guy nicht, was ja nach wie vor viele Leute vorschlagen. Einerseits glaube ich nicht, dass Kirk das akzeptiert. Ich glaube nicht, dass Kirk einen Vertrag unterschreibt, wo es ein Out nach einem Jahr gibt. Glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Dafür wird der Markt für ihn zu gut sein. Und es gibt ja mittlerweile relativ viele Berichte darüber, auch wenn man die natürlich immer mit Vorsicht genießen muss, dass der Markt für Cousins relativ heiß sein könnte. Und wir wissen alle, dass Cousins durchaus in der Lage ist, daraus Kapital zu schlagen. Und ich glaube, der Vertrag, den die Vikings bieten müssten, um Cousins hier zu halten, wäre einfach mit Blick auf die aktuelle Situation nicht im Interesse des Teams und im Interesse, irgendwann auch mal den ganz großen Schuss zu wagen. Und deswegen bin ich der Meinung, auch unabhängig davon, an welcher Draft-Position man ist und ob man in der Lage ist, in die Top 3 zu traden oder nicht, es ist einfach an der Zeit, da was Neues zu machen. Und wenn man es nicht schafft, in die Top 3 zu traden, wenn man nicht schafft, eine jetzt perfekte Lösung dieses Jahr zu finden, dann hat man trotzdem die Chance, das auch nächstes Jahr wieder zu tun. Aber immer wieder aufs Neue mit Kirk und vor allem dann auch wieder längerfristig. Und ich glaube, unter 2 Jahren garantiert macht Cousins es nicht. Plus ja auch noch dem Geld, was aus den Voitiers kommt, was ja nicht weg ist. Ich meine, liest ja auch mal wieder, ja, dann sind das ja keine 28 Millionen. Ja, dieses Jahr sind das keine 28 Millionen. Ja, mehr, aber es wird ja über die nächsten Jahre, wird das ja immer weiter draufgeschichtet. Und je nachdem, wie man den Vertrag gestaltet, und es wird ein Vertrag, der irgendwo in der Nachbarschaft von 40 Millionen liegen wird, weil den Marktwert hat er. Also, da, ich sehe einfach keinen Weg, wie die Vikings das positiv gestalten und vor allem so gestalten, dass man einen tatsächlichen Anlauf mal auf den ganz großen Cup wagen kann. Es ist einfach, dafür sind die Vikings im Moment nicht in der Lage. Ich glaube, wenn ein Team mit einem Kader Cousins verpflichtet, wie ihn die Rams vor ein paar Jahren hatten, dann kann Cousins da so eine Stafford-Story schreiben. Ich traue ihm das zu. Aber die Vikings ha sind nicht in dieser Situation. Und deswegen sehe ich da im Moment eigentlich die Zeichen auf Trennung. Ich glaube tatsächlich auch, dass er gehen wird, weil ich mir relativ sicher bin, dass die Vikings ihn zwar wollen, aber eine sehr feste Maxima gesetzt haben für das Gehalt und für die Struktur, also für die Anzahl der Jahre, die sie ihm garantieren wollen. Ich glaube, da haben die Vikings sehr klare rote Linien und ich glaube, dass Cousins einen Markt hat, der über diesen roten Linien liegen wird. Und deshalb glaube ich tatsächlich auch, dass er in der Free Agency gehen wird.
Ja, schließe ich mich an. Die große Frage ist, wenn man über das ganze Thema Cousins nachdenkt und sagt, okay, wir bleiben noch bei ihm, ist für mich die Frage, warum? Die einzige Antwort, richtige Antwort wäre, weil man mit ihm einen Ring gewinnen will. Und da hat Jonas schon gesagt, da sind wir nicht. Da sind wir nicht in der Nähe. Es würde keinen Sinn machen, Cousins als Bridge zu nehmen, um einen Erstrunden-Quarterback auszubilden, weil du nimmst ihm dann was, eventuell, wenn Cousins 2 Jahre bleibt, dann nimmst du halt was von dem Vertrag weg, vom Rookie, sehe ich nicht. Außerdem, wenn ich Kirk Cousins wäre und würde sagen, passt mal auf, okay, ich mache jetzt einen auf Brady, gib euch einen Rabatt, dann will ich die 2 Jahre und ich will aber auch, dass ihr alles macht dafür, dass ich mit dem Team was gewinnen kann. Und das würde nicht bedeuten, in der ersten Runde einen Quarterback zu nehmen. Dann holst du nämlich was für die D-Line, dann stärkst du das Team, dann bläst du auf und lädst. Aber da ist unsere D-Line halt einfach nicht. Und da haben wir echt Löcher und deswegen ist die Frage nach dem, warum soll Cousins bei uns bleiben, die muss ich negieren, weil als Bridge brauchen wir nicht, da ist er viel zu teuer, als irgendwie jemanden, der ein Quarterback heranführen kann. Das kann auch ein Jacoby Brissett, ein Andy Dalton oder ein Gardner Minshew oder wie sie alle heißen. Also ich denke, einen vernünftigen Backup-Quarterback werden wir, sollten wir einen Rookie-Quarterback draften, werden wir haben müssen. Oder das sollte zumindest eine Position sein. Aber Jonas hat da eigentlich alles schon gesagt. Ich denke, wenn Cousins bestimmt ja auch selber, wie interessant er wird. Ne? Wenn er für die Vikings spielen will, dann kann er das ja auch irgendwie, dann bestimmt er das, wenn aber er sich in der Liga umhört, was er tun wird, was er immer gemacht hat, dann ja, keine Ahnung. Also Cousins wird nie, sag ich mal, für 2 Jahre 60 Millionen spielen. Da glaube ich einfach nicht dran. Das
Passt nicht zusammen, Lebenslauf.
passt nicht. Es gibt ja auch Leute, die dann von einem Brady-Rabatt sprechen und so. Da glaube ich einfach nicht dran. Und ich will das gar nicht auch als Hate sagen, sondern das muss man einfach. Er verhandelt seine Verträge und das ist ein gutes Recht und er hat sie immer maximiert und das ist vollkommen okay. Und ich glaube halt einfach nicht daran, dass wir einen Rabatt kriegen. Ich weiß selber noch nicht mal, ob ich für 2 Jahre 60 Millionen ihn nehmen würde, weil keine Ahnung, in 2 Jahren, das ist halt der Fluch und Segen zugleich mit Cousins. Wir picken jetzt an 11 mit Cousins, weil er sich verletzt hat. Sonst haben wir halt immer zwischen 18 und 23 gepickt. Also so wird jetzt eventuell nicht hundertprozentig stimmen, aber man kommt eventuell nie mehr so richtig ran. Deswegen ist es für mich jetzt, dieses Jahr ist das Jahr, um anzugreifen. Ob man in die Top 3 kommt, ist schwierig. Aber es gibt ja danach noch zwei Quarterbacks mindestens, die man auch eventuell in der Mitte oder Ende der ersten Runde draften kann. Und ich sehe uns da. Ich weiß nicht, ob Kevin O'Connell uns das und so sieht, weil ich glaube, der hätte schon arg Bock auf Cousins weiter. Aber mal schauen.
Also
Ich glaube
Jonas.
auch, eine Sache, die ich noch sagen möchte dazu, auch zu dieser Bridge-Geschichte. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass Cousins halt seine 2 Jahre garantiert haben möchte. Das wurde auch immer wieder gesagt. In jedem Report war das Wichtige. Ja, Geld ist Cousins wichtig, aber vor allem die Struktur ist ihm wichtig. Er möchte Garantiertes. Und das geht halt nicht mit Bridge-Quarterback zusammen, weil dann hast du Cousins 2 Jahre voll garantiert und wollt ihr es die hinten als Rattenschwanz noch dranhängen, sodass du mehr oder weniger, also dass du relativ großes Geld in 3 Jahren des
Ja, da
potenziellen
bist du bei
Rookie-Vertrages drin
110
hast.
Millionen irgendwo.
Ja,
Das ist.
und du hast es dann in 3 Jahren des Rookie-Deals. Dann hast du die Situation, die die Packers jetzt gerade hatten, dass du deinen Rookie-Quarterback jetzt oder den dann jungen Quarterback jetzt gerade erst neu gesehen hast und dann musst du ihn schon bezahlen. So, das ist eigentlich genau das, was du nicht möchtest.
Richtig, deswegen. Also der einzige Grund wäre für mich halt, man sagt, man kann mit Cousins jetzt einen Ring gewinnen oder man kann in Richtung Ring gehen. Das wäre für mich der Grund zu sagen, ja, wir machen es, aber da ist das Team nicht. Also zumindest sehe ich das so.
Jonas und Peter haben sich jetzt beide für einen Neuanfang ausgesprochen. Christoph, wie siehst du es?
Ich sehe es ähnlich. Wir haben jetzt lang und breit schon darüber geredet, dass das Team uns zwar positiv überrascht hat an einigen Punkten, aber dass wir grundsätzlich nicht die Kaderqualität sehen, um den nächsten großen Schritt zu machen. Und ja, mit Cousins kommen wir vielleicht in die Playoffs, aber wir wollen ja nicht nur in die Playoffs kommen. Und jetzt einem, wie Jonas sagte, 36-jährigen Spieler nochmal einen dicken Vertrag zu geben, der von einer schweren Verletzung zurückkommt, während wir in einer arguably sehr guten Quarterback-Klasse eine relativ, ja, relativ gute Pick-Position haben. Klar, kann besser sein. Top-3-Pick wäre natürlich optimal, ne? Würde ich jetzt aber auch eher den Shot nehmen und das machen und nicht sagen, ja, wir bezahlen jetzt unseren Guy und stehen dann da. Ja, man kann auch mit einem Quarterback gewinnen, der super bezahlt wird, ne? Das haben wir in den letzten Jahren auch immer gesehen, aber das ist dann halt Patrick Mahomes, ja? Oder davor Tom Brady, ne? Die in den letzten 10 Jahren, keine Ahnung, ich glaube 7 Super Bowls oder so gewonnen haben. Ja, aber das sind auch der, der jetzt als der größte aller Zeiten gilt und der, der möglicherweise den Rang abläuft. Und das ist Kirk Cousins nicht. Er ist ein echt richtig guter Typ. Er ist auch ein richtig guter Quarterback. Aber nicht das, wo wir hingucken sollten, sondern da fände ich einen Neustart auch einfach angebracht.
Ja, ich schließe mich da an. Also, ich meine, Cousins hat aus seiner Abschlusspressekonferenz gesagt, dass er natürlich nicht mehr auf jeden Dollar gucken muss. Und im nächsten Satz sagte er dann, es geht ihm um den Respekt, den das Team über das Angebot an ihm gibt. Und ja, warum er das Geld verdienen will, also ist ja egal. Es zählt am Ende genauso gegen den Cap, ob das jetzt Respekt ist oder ob es einfach ist, weil er das Geld braucht. Also, ich glaube nicht, da schließe ich mich an, dass er großen reduzierten Kontakt annehmen wird. Und du hast jetzt einfach die Möglichkeit. Du hast einen wahrscheinlich sehr guten Quarterback-Draft. Du pickst an 11. Ich bin dafür, dass sie aggressiv hochgehen, aber spätestens an 11 solltest du auch noch einen der vorderen Quarterbacks kriegen. Die Draftzeit wird interessant. Schon jetzt gehen die Takes zwischen den Quarterbacks absurd durch die. Ja, durch die Decke. Da wird ein Jaden Daniels so hochgeschrieben, ein Drake May plötzlich runter. Es ist, da wird noch einiges passieren bis dahin und alles, was jetzt ist Spekulation, aber wir werden unseren Quarterback kriegen, wenn wir wollen. Und jetzt hast du die Chance. Dann hol dir bitte einen Bridge Quarterback. Sam Darnold ist ja als heißes Gerücht da von mir aus. Der kostet nicht viel. Der ist der beste Quarterback in einem Kader, der im Super Bowl stand. Der kann was leisten und nimm den mit. Und dann sei aggressiv. Ich bin selten für einen Uptrade im Draft, aber bei dem Quarterback sei aggressiv und hol dir deinen Guy. Und Cousins, tolle Geschichte, unglaublich sympathischer Typ, aber da kann man halt keine Rücksicht drauf nehmen. Wir hatten andere sympathische Quarterbacks, die gegangen wären. Und er ist ein Top-10-Quarterback, aber eben leider nicht mehr.
Ja, und reden wir, nee, du sagst es, Respekt, ja. Der Quarterback ist, der Star Quarterback ist normalerweise der, der am besten bezahlt wird im Team. Und wir haben dann einen anderen Spieler, den wir jetzt bezahlen müssen. Und der wird, wenn dann auch der beste Nicht-Quarterback, also der bestbezahlte Nicht-Quarterback der Liga werden. Und das ist völlig zu Recht. Und das ist Justin Jefferson. Und der wird auch seine 35 oder sowas im Jahr kriegen müssen.
Ja, absolut.
Da
Also um
bleibt ja nur noch
bestbezahlter
40.
Nicht-QB zu werden, das ist im Moment Nick Bosa, ne, mit 34, ja.
Ja,
Das.
dann wird es locker 35 werden. Da haben wir ja vor der Saison drüber geredet oder irgendwie Anfang der Saison, glaube ich. Sogar als wir hier im Podcast waren, haben wir richtig die Hoffnung gehabt, dass er vor Bosa unterschreibt, damit er eben vielleicht bei 34 landet oder bei 33. Und als Bosa unterschrieben hat, war natürlich klar, dass Jefferson den dickeren kriegen wird. Und der wird es natürlich auch rausziehen. Er sagt auch, ja, die Quarterback-Entscheidung. Klar ist die Quarterback-Entscheidung für ihn auch irgendwo interessant, aber darauf wird es trotzdem hinauslaufen.
Absolut. Wir müssen ein bisschen Jalla machen, deswegen gehen wir weiter im Programm. Weitere Free Agents, die die Vikings potenziell verlassen können und Namen, den ihr euch vielleicht wünscht, dass ihr zurückkommt. Dabei beachten wir natürlich immer den potenziellen Kontrakt, also den Cap-Hit. Sonst könnte man sich ja einfach allen guten Spieler wieder zurückwünschen. Das ist ein bisschen leicht. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen? Christoph, hast du jemanden, den du gerne zurückholen würdest?
Ja, also grundsätzlich wäre ich nicht unhappy, wenn wir Dalton Risner weiterhin. Was?
Das war
Klingt so.
ein smarter. Schöner Pick, finde ich gut.
Ja, ich meine, das andere ist ja sehr offensichtlich sonst, ne?
Ja,
Aber
wolltest du
nein,
nicht direkt
ich denke,
auf den
Reisner
Elefanten gehen?
könnte durchaus bezahlbar sein. Hat bei uns oder der Line auch ein gewisses Maß an Stabilität gegeben, auch wenn Cleveland da gut war. Und wenn die Saison natürlich so oder die Offseason jetzt so läuft, wie wir uns das gerade jetzt gedacht haben, dann es ist es immer gut, wenn ein Rookie-Quarterback eine stabile Offensive Line vor sich hat. Und da wird Reisner sicherlich keine Schwachstelle sein, sondern dem auch ein bisschen Sicherheit und Zeit geben, dass er nicht wie ja, ein Bryce Young 43 Milliarden Mal gesackt wird. Und deswegen denke ich, der wird bezahlbar sein. Vielleicht irgendwie wird 4 Millionen im Jahr. Und könnte da zumindest einen echt soliden Impact haben.
Peter, wen hast du auf dem Zettel?
Ja, komm, ich bin dann derjenige, der an den Elefanten geht. Also reden wir mal über Danielle Hunter. Ich hätte ihn gerne zurück. Ich frage mich nur, passt er in unsere Timeline? Es ist halt die Frage, was sind wir 24? Wenn Cousin zurückkommt, gehe ich schwer davon aus, dass man auch versuchen wird, Hunter zu halten. Weil alles andere wäre irgendwie für mich Blödsinn. Wenn man Cousins nicht hält, glaube ich, von der Timeline her passt es nicht. Andererseits, wenn wir Hunter halten, sieht die D-Line immer noch scheiße aus. Das muss man einfach mal so sagen. Da sind einfach Löcher, die sind. Wir haben da nichts hinter Hunter. Deswegen. Wollte ich über Danielle Hunter einfach auch mal so reden, den in diesen Kontext setzen. Ist mein Lieblingsspieler bei den Vikings mit Jefferson. Ich finde den einfach toll. Hat dieses Jahr auch wirklich gut gespielt, hinten raus immer besser gespielt, hat gegen Double Teams wurde er immer stärker. War eine starke Saison. Ist die Frage, was will er haben, was kriegt, was bezahlt ihm der Markt und generell gibt es ein Team, das ihm eventuell neben Kohle auch noch eine Chance auf den Ring bieten kann? Das sind viele Fragen, aber generell würde ich mich schon freuen, wenn wir Hunter zurückholen. Ich frage, die Frage, die ich da halt habe, von der Timeline her, wenn du einen Spieler, der jetzt 29 oder der im September 29 wird, oder 30 sogar wird. Das ist die Timeline. Wo sind wir, wenn wir einen neuen Quarterback holen, der eventuell erstmal ein Jahr braucht? Dann wäre Hunter nächstes Jahr dann auch wichtig für die D-Line. Deswegen, ich würde mich freuen, aber nicht zu jedem Preis und nicht bedingungslos.
Ja, ich würde die Timeline tatsächlich bei Hunter nicht so krass sehen, wie ich sie bei Cousins sehen würde. Und zu der Hunter-Entscheidung kommt meiner Meinung nach halt auch das, was wir schon gesagt haben. Wenn wir Hunter nicht in dieser D-Line haben, dann haben wir halt einfach nicht. Also Harrison Phillips ist der einzige NFL-taugliche Spieler sonst, den du noch
Ja.
in dieser Line hast. Und was man eben dazu sagen muss, die Defense an sich ist ein Weakling-System, die Defensive Line aber eher nicht. In der Defensive Line kannst du mit etwas weniger, aber sehr gut performen, eine sehr dominante Unit rausholen und dann eben im Zweifel auch kompensieren, dass du ein oder zwei Spots nicht optimal besetzt hast. Das geht nicht, wenn du alle anderen Spots nicht optimal besetzt hast oder einfach so bodenlos besetzt hast, wie die Vikings sie besetzt haben. Aber Hunter zu verpflichten, sorgt halt eben nicht nur dafür, dass die Vikings dann einen dominanten Spieler wieder da haben, sondern es sorgt auch dafür, dass du dir zumindest so ein bisschen den Druck nimmst. Natürlich brauchst du dann trotzdem immer noch was für die Front, aber halt deutlich weniger als das, was du sonst für die Front brauchen würdest. Ich glaube halt, wenn du jetzt, ich sag mal, angenommen, du lässt Hunter jetzt gehen, verpflichtest dann auf dem Markt, ich sag mal, so ein Mid- bis High-Level Edge musst du zwangsläufig, wenn du Hunter gehen lässt. Das heißt, du nimmst dann jemanden aus der Kategorie Bryce Harper, Dorrance Armstrong. Greenard von den Texans, also sowas in der Kategorie. Das ist dann aber deine Nummer 1 Edge. Das heißt aber dann auch, dass du sofort zwingend im Draft früh hitten musst. Wenn du jetzt aber Hunter nimmst, dann einen, ich sag mal, nicht ganz so High-End Free Agent nimmst, das nehme ich jetzt nicht vorweg, weil da habe ich noch einen Namen, den ich gleich in der nächsten Kategorie wählen werde oder übernächsten. Dann reicht das, um Edge schon mal halbwegs zu stabilisieren. Und dann kannst du mit ein, zwei Day 2, Early Day 3 Draft Picks diesen Raum nicht gut machen, aber zumindest funktional, sag ich mal. Und das ist das, was dir Hunter gibt. Das heißt, Hunter gehen zu lassen und dann zu versuchen, den Raum neu aufzubauen, wäre wahrscheinlich teurer und würde mehr Ressourcen erfordern, als Hunter einfach zurückzuholen. Und diese Ressourcen, gerade wenn wir über den Draft reden, die brauchen wir für die QBs. Und deswegen halte ich es für problematisch, mit Hunter eine Lücke noch aufzureißen. Und deswegen glaube ich, dass gerade in unserer aktuellen Situation eine Wiederverpflichtung von Hunter extrem wichtig wäre. Ich gehe jetzt, weil Hunter ja schon genannt wurde, auf einen anderen Spieler, den ich letztes Jahr gerne vom Hof gejagt hätte. Und das ist Jordan Hicks. Jordan Hicks wird nicht teuer sein, weil Jordan Hicks jetzt kein großer Name ist. Er ist auch schon ein bisschen älter. Aber er ist einfach in diesem System ein sehr solider Linebacker. Und das reicht mir an der Stelle erstmal. Er ist ein Linebacker, der perfekt in dieses System passt. Du hast dann einen soliden Nebenspieler für Ivan Pace, der dann für das etwas flashigere sorgt und musste da halt erstmal keine Sorgen machen. Und gerade auf einer Position wie Linebacker, wie Off-Ball-Linebacker, auf die man jetzt nicht zu viele Ressourcen verschießen sollte, gerade wenn man auch ansonsten keine gute Defense hat und dann wesentlich wichtigeren Spots Needs hat, ist es gut, dieses Thema einfach erledigt zu haben. Deswegen, mir egal, ob für 1 oder 2 Jahre, aber Jordan Hicks, bring ihn zurück. Eine andere Idee, die ich nochmal reinbringen würde, was lustig ist, weil ich gerade erst gegen den Spieler gehatet habe. Ich habe die Idee auch bei Lockdown Vikings gehört. Marcus Davenport, die Struktur seiner Voltiers, er wird nicht zurückkommen. Da bin ich mir sehr sicher, einfach aufgrund der Tatsache, wie auch die Stimmung um ihn herum am Ende der Saison war. Aber du könntest ihn halt, wenn er weniger als 5 Millionen im Jahr kriegt, und das wird er kriegen, er wird ja auch nur einen Einjahresvertrag kriegen, und ich bin mir sehr sicher, dass er auf keinen Fall mehr als 5 Millionen auf dem Markt kriegen wird, kann. Und da kannst du das dann so machen durch die Voltiers, dass der Cap-Hit dieses Jahr nicht steigt. Und du dann nächstes Jahr einen Dead Cap-Hit hast, der natürlich noch da ist, der aber kleiner ist, als er dieses Jahr wäre. Und du hast dieses Jahr keinen steigenden Cap-Hit. Gleichzeitig kannst du aber trotzdem immer noch großes Geld für einen weiteren Edge Rusher ausgeben. Du kannst immer noch eine hohe Ressource im Draft für einen weiteren Edge Rusher ausgeben. Und hast dann halt einfach eine Wildcard, die, wenn sie bombt, dann bombt sie halt. Das ist dann aber auch nicht wichtig. Und wenn es funktioniert, dann hast du halt plötzlich einen super Nummer 3 Edge Rusher.
Ja, wobei natürlich auch die Frage ist, ob der überhaupt nochmal bei uns spielen will.
Ja, natürlich.
Ich cheate ein bisschen, weil ihr mir jetzt schon einige Spieler weggenommen habt und ich die ganze Liste überhaupt nicht so überzeugend finde. Also Hunter gehe ich mit. Ansonsten bin ich bei Greg Joseph gelandet. Ja, vielleicht, aber Harry, ich nehme Harry. Ja, ist kein Free Agent, bla bla bla, hat noch Vertrag, ich weiß. Aber wenn man sich den Vertrag anguckt, dann ist er de facto Free Agent, weil er wird nicht für eine Cap-Hit von 19 Millionen für die Vikings spielen. Was mir nicht so bewusst war, das habe ich erst bei der Präparation auf diese Folge gesehen, Harrison Smith ist, glaube ich, 11 Jahre in dieser Liga und hat das Maximum an Snaps letztes Jahr gespielt. Er hat nie mehr Snaps als letztes Jahr gespielt mit insgesamt 1111 Defensive Snaps.
Krass.
In keiner Saison zuvor hat er mehr Snaps gespielt als 2023. Also von wegen, er ist alt. Ja, natürlich ist er alt mit 35, aber das hat ihn dieses Jahr nicht, zumindest hat er keinen Veteranen Pausierungen bekommen. Ich würde mir wünschen, dass man sich auf einen gemeinsamen Vertrag einigt. Das ist ja schwer, weil er alleine schon im alten Vertrag 8 Millionen Dead Cap hat und der nicht unten drunter unterschreiben wird. Aber ja, also wenn er auf dem Vertrag weiterspielt, werden es 19 Millionen Cap Hit. Wenn er gecuttet wird, eben 8 Millionen. Dementsprechend würde man 11 Millionen sparen. Es würde mir freuen, wenn das klappt. Ein anderer Spieler, den ich sehr mag, der dieses Jahr nicht performt hat, beziehungsweise nicht gespielt hat, wenn er auf dem Feld war, war er gar nicht so schlecht, ist Kyrus Tonga. Ist, glaube ich, auch nur Restricted Free Agent, der Nose Tackle, der mal ein bisschen Pass Rush gebracht hat, aber einfach viel zu selten gespielt hat. Würde ich mir freuen, wenn man den holt, zurückholt, zumal der auch sehr, sehr günstig wird. Gehen wir weiter. Die
Einen
Außer.
Moment,
Ja.
einmal noch die Sache. Also Kyrus Tonga ist auf jeden Fall Restricted Free Agent, also das ist richtig. Du hast gesagt, also unsere Liste ist da nicht sehr lang. Einer, der mir noch auffallen würde, den ich ganz gerne noch reinwerfen würde, gerade weil Wide Receiver 3 ja auch so eine kleine Lücke ist. Und Osborne wird wahrscheinlich nicht zurück sein.
Ah, ich weiß, wen du
Brent
meinst.
Powell ist wahrscheinlich, hätte ich lieber als Wide Receiver 4 oder 5,
Ja.
aber trotzdem als Roleplayer. Fand ich, hat er einen soliden Job gemacht letztes Jahr. Und auch wenn er mal Wide Receiver 3 sein musste, wegen Verletzungen von Jefferson, von Osborne, abgesehen von Addison hat ja jeder da mal gefehlt. Oder ich meine, doch, Addison hat auch
Ja,
gefehlt.
das hat auch mal
Also,
gefehlt, ja.
ja, es haben alle mal gefehlt. Ja, abgesehen davon, also ich fand, er hat einen soliden Job gemacht, wird wahrscheinlich günstig sein. Punt Returner hast du dann auch wieder erledigt für ein Jahr. Auch da ist er relativ zuverlässig. Also, das wäre noch jemand, wenn er so günstig bleibt, wie er im Moment ist, und davon gehe ich aus, würde ich sagen, nehmen wir.
Absolut.
Und hätte ich auch noch einen ganz kleinen Einwurf. Ich fände jetzt, auch wenn er von einer Verletzung kommt, Cam Akers nicht übel. Die Frage ist halt, wie fit er wird, aber der wird so günstig sein. Der wird wahrscheinlich erstmal irgendwie auf nur einen Roster-Spot haben und entweder macht das am Ende, dass er reinkommt, aber der wird gegen den Cap quasi gar keine Rolle spielen. Und den Versuch würde ich zumindest gerne nochmal sehen, anstatt irgendwie vielleicht hohes Draftkapital oder hohes Geldkapital da reinzustecken, dann lieber irgendwie mehrere Runningbacks probieren und gucken, wer sich am Ende durchsetzt.
Akers ist übrigens auch Restricted Free Agent. Das spricht dann natürlich auch dafür. Theo Jackson könnte man noch nennen als Exclusive Rights Free Agent. Aber ja, ansonsten, gerade bei den Unrestricted Free Agents gibt es echt nicht viele Leute, die ich gerne wieder haben möchte.
Gehen wir zu den
Ja, ich
Outs.
glaube,
Ja, Peter?
Cam Akers wird so halt so eine Sache sein, den schaust du dir erst nochmal vorher in einem Camp an, ob der
Ja.
überhaupt noch laufen kann, ob der nicht kurz vor der Sportinvalidität ist. Ich meine, auf jeder Seite ein Achillessehnenriss, das ist eine üble Scheiße. Also, aber generell habe ich an Cam Akers auch schon gedacht. Aber das ist, die
Der kostet halt nichts, deswegen.
kostet nichts, aber generell, wir werden uns nicht von Alexander Mattison trennen können. Cap-technisch. Und du hast Chandler noch und dann glaube ich, wird
Ja,
der
ein
Plan
Wangwu
sein.
ja auch wahrscheinlich. Also
Was?
ein Wangwu, sage ich, ist ja auch noch
Ja,
da.
ein Wangwu ist in seinem letzten Jahr, du hast Chandler noch und dann kommt eventuell
Nee,
noch
das mit Akers nicht.
ein Day-3-Pick. Deswegen, ja, kann man über Akers auch nachdenken. Aber also darüber nachdenken, dass er wahrscheinlich nicht kommt.
Okay, dann gehen wir weiter. Ich habe euch die Aufgabe gegeben, mir einen Namen zu nennen von Free Agents anderer Teams,
Ich habe nur einen, deswegen will ich anfangen.
die ihr gerne nennen könnt. Die Teams sind an sich ja, wir haben das jetzt die ganze Saison über gemacht, auch noch jetzt im Podcast. Die Zuhörer und ZuhörerInnen wissen, wie ungefähr das der Kader aussieht. Also Peter, fang an. Wen hast du?
Ja, ich bin in die D-Line auf Edge gegangen und zwar für beide Varianten, wenn Daniel Hunter bleibt. Das fand ich übrigens auch eine gute Ausführung von Jonas eben. dass es wahrscheinlich besser wäre, ihn zu halten, um die D-Line, weil du dir ein Riesenloch aufmachst. Aber der Spieler würde für beide Szenarien passen und Jonas hat ihn auch genannt. Also ich finde Bryce Huff ziemlich sexy. Hatte letztes Jahr an seinem letzten Vertragsjahr eine wirklich gute Saison bei den Jets. Und ich glaube, er ist nicht in dem Tier 1b angelangt, wo Hunter ist, sondern eher in dem Tier 2a. Und entweder holen wir zwei Spieler oder ihn, wenn Hunter geht, oder ihn zu Hunter, wenn dann auch Cousins bleibt. Ich glaube, wenn Cousins bleibt, wird eine Menge passieren müssen, meines Erachtens. Also deswegen, Bryce Huff ist auf jeden Fall eine gute Edge-Rush-Alternative.
Christoph, wen hast du?
Ich hätte jetzt mehrere zur Auswahl, aber ich gehe auch in die D-Line und zwar ins Zentrum, weil ich vielleicht auch einfach schon lange ein Fan von ihm bin. Christian Wilkins.
Wow, ja,
Der
großer
zweite
Name.
Fuß. Ja, ist ein großer Name, aber wenn man auf den beim Quarterback auf einen Rookie geht, dann ist auf jeden Fall deutlich mehr Geld wieder da. Und das würde zumindest, denke ich, also für mich in der Mitte doch deutlich mehr Druck erzeugen können.
Auch ich bin in der D-Line, habe auch mehrere Namen, aber entscheide mich jetzt auf der Edge-Position vor Montrevious Adams von den Steelers. Kann eine ordentliche 2 sein, dürfte nicht so teuer sein, hoffe ich. Ist natürlich, ich meine, in der Free Agency ist natürlich immer, du kannst natürlich auf die Big Names gehen, wenn du das Geld hast. Ob die dann so einschlagen und das wert sind, ist die andere Frage. Bin da eher dafür, sich so punktuell zu verbessern und effektiv hoffentlich. Ich hatte auch ein Interior ein paar Guys, aber auf jeden Fall D-Line, das sind wir drei uns einig. Jonas, was hast du?
Ja, bisschen langweilig. Ich hatte ja schon ein bisschen angekündigt. Ich bleibe auch auf Edge. Ein Spieler, der eigentlich ein sehr untypischer Spieler ist, von seinen körperlichen Voraussetzungen für die Position, ist meistens ein Rotational Piece gewesen, aber schon zwei Saisons mit mehr als 40 Pressures gehabt. Hat diese Saison mit Abstand seine beste Karrieresaison gehabt und kennt Brian Flores, beziehungsweise Brian Flores kennt ihn, weil er mehrere Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat.
Spätestens jetzt bin ich drauf gekommen.
Andrew Van Ginkel, ein Edge Rusher, der aber auch eigentlich immer die Nummer eins ist, wenn es darum geht, in Coverage zu droppen. Also auch das ist was, das ist halt jemand, den kann man dann eben auch für diese exotischen Blitzlooks, den kann man dafür benutzen. Und da haben die Vikings ja beispielsweise letztes Jahr so ein bisschen das Problem gehabt, dass die Teams hinten raus die Vikings Blitzregeln so ein bisschen auseinandergenommen haben, weil die Vikings Blitzregeln halt immer so aussehen, dass du halt auf der Seite blitzt, von der weggeslidet wird in der Protection. Das kann man aber natürlich exploiten, indem man einfach auf die Seite slidet, auf der jemand steht, der nicht in Coverage stoppen soll. Und dann hast du halt meistens irgendeinen Edge, der nicht gut in Coverage ist, zu dem dann der das dann machen muss. Und dadurch war gerade in der Flat Zone in den letzten Spielen echt viel zu holen. Und das machst du halt schwerer, wenn du einen Edge Rusher hast, der covern kann wie Andrew Van Ginkel. Und ich glaube, deswegen hat Flores ihn bei seinem Miami-Stint schon immer so gerne eingesetzt, weil der diese Art halt so ein bisschen kaputt macht, ist aber halt auch ein wirklich guter Pass-Rusher. Also der hat jetzt im letzten Jahr in so einer, ich sag mal, Part-Time-Starting-Position, weil die Dolphins auch ein bisschen Verletzungen auf Edge hatten, 53 Pressures geholt, eine 90,6 Pass-Rush-Grade, ist insgesamt mit einer 91,1 Grade der siebthöchst gegradete Edge Rusher in der Liga. Also, und gleichzeitig, dadurch, dass er halt ein Spieler ist, der vom Typ her irgendwie was ist, was glaube ich viele nicht so richtig greifen können, der halt untypisch ist, wird er wahrscheinlich trotzdem nicht so super teuer sein. Deswegen wäre das, fände ich, echt cooles Value Signing, wenn man das tatsächlich auch für einen soliden Preis kriegt.
Also stellen wir fest, wir sind sehr, sehr defensiv line orientiert.
Nachdem wir jahrelang die Offensive Line hatten, können wir auch mal einfach die Seite wechseln.
Es wäre aber auch echt ein Wunder, wenn man an dieser D-Line nicht vorbeigeht und sagt, wow, die ist okay. Also, oder das wäre ja
Das stimmt.
grotesk.
Damit verabschieden wir uns von den einzelnen Positionen und gucken im letzten fachlichen Punkt nochmal auf die NFC North. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Packers sind ins Divisional, in die Divisional Round gekommen, die Lions waren sogar im Championship Game, die Bears haben am Ende Spiele gewonnen und haben jetzt einen Haufen Pick, unter anderem den First Overall. Wissen noch nicht genau, was sie mit Quarterback machen, aber egal wie, sie werden einen Haufen Pick haben, Haufen Picks haben und gute Spieler draften. Und die Vikings? Die Vikings sind 7 und 10, haben keinen Haufen Picks, haben große Fragezeichen in der Defensive Line, haben natürlich die Entscheidung auf Quarterback, die Entscheidung mit Hunter, Justin Jefferson, der bezahlt werden soll. Wie seht ihr denn in der nächsten Saison und darüber hinaus die Lage in der NFC North für die Vikings?
Soll ich mal anfangen?
Aber gerne.
Auf meinem schönen Blog steht einfach nur 1 bis 4. Also, es ist natürlich noch way too early, ne? Und bei uns der große Elefant ist halt die Quarterback-Frage. Ansonsten muss man halt auch einfach sagen, dass wir letztes Jahr mit einem Quarterback-Karussell, mit einem wilden Rodeo eventuell auch noch Playoffs gespielt hätten. Also, das Narrativ ist natürlich jetzt so, ah, die Lions hätten fast im Championship Game gestanden, die Packers hätten fast die 49ers auch geschlagen in der Divisional Round, die Bears haben Picks bis nach Meppen und auch Cap Space und Montez Sweat ist bei ihnen eingeschlagen und die D-Line hat sich stabilisiert, haben einen super Cornerback und ja. Ich glaube aber durchaus, dass wir immer noch eine sehr gute Offense haben und wenn, dass wir durchaus auch die Möglichkeit haben, mit einem Rookie-Quarterback nächstes Jahr um die Playoffs zu spielen, ist das die Frage, wollen wir das? Ist das das Ziel? Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass die NFC North nächstes Jahr eine starke Division sein wird. Ob es die beste Division sein wird, das muss es ja auch nicht sein. Es wird aber eine starke Division sein, weil alle Teams kompetitiv sein werden und alle Teams oben mitspielen. Deswegen, der große Elefant bei uns ist die Quarterback-Frage, um das zu seriös zu beantworten. Der Rest bei uns in der Offense stimmt. Da war Jordan Addison letztes Jahr ein Volltreffer. Sehr wichtig für uns. Die O-Line war letztes Jahr auch gut. Am Ende sah sie halt ein bisschen, waren da auch ein paar Fragezeichen, aber das war dann der dritte, der vierte Quarterback. Irgendwann ging es dann halt runter, dass ein schlechter Quarterback lässt die O-Line auch eventuell schlecht aussehen und deswegen, wir haben eine gute O-Line, wir haben gute Waffen. Treffen wir mit einem Quarterback, dann sehe ich uns gut aufgestellt. Und man muss natürlich auch sagen, können wir in der Defense wieder mit am Ende einer durchschnittlichen Leistung, die war ja vorher wesentlich besser, wenn uns Flores wieder auf eine durchschnittliche Defense bringt, dann spielen wir um die Playoffs und aber die anderen Mannschaften auch. Das wird eine spannende NFC North nächstes Jahr.
Also, Peter sagt viel, aber ein Tipp lässt er sich nicht entgehen.
Ich sag Platz 3.
Jonas.
Ich glaube, für nächstes Jahr, wenn man wirklich strikt auf nächstes Jahr guckt, sind natürlich die Lions und die Packers uns aktuell voraus. Wenn ich jetzt aber mal gucke, was ich im Moment im Internet teilweise sehe, dass die Lions und die Packers und die Bears durch ihre ganzen Picks uns jetzt auf Jahre enteilt sind, dann habe ich da im Moment echt Probleme mit, weil Detroit erstmal positiv natürlich, die haben junges Talent, die haben einen Head Coach, der meiner Meinung nach sehr viele richtige Entscheidungen trifft. Die Fourth Down Diskussion ist absolut unerträglich gewesen nach diesem Championship Game, weil er Meinung
Absolut.
nach die einzige falsche Entscheidung vor der Halbzeit getroffen hat, wo er dafür hätte gehen sollen, anstatt das Field Goal zu schießen. Und ansonsten hat seine Aggressivität die Lions an viele Stellen gebracht. Ich glaube aber auf der anderen Seite, die Lions müssen nächstes Jahr den Treffer setzen. Nächstes Jahr ist die Saison, die für die Lions sitzen muss. Weil dann muss Amon-Ra bezahlt werden, dann muss Hutchinson irgendwann bezahlt werden.
Penei Sewell?
Ja, dann
Wurf läuft
geht die.
aus.
Genau, der wird auch wahrscheinlich eine sehr große Verlängerung kriegen. Dann wird dieser Kader verdammt teuer. Und zwar sehr schnell. Das heißt, wenn man jetzt einen Moment drauf guckt und sieht, oh, die haben ja wieder so viel Cap Space, das ist jetzt bald vorbei. Das
In
ist
2 Jahren sieht
jetzt,
das wirklich
ja.
anders aus.
Die müssen, dieses kommende Jahr müssen die treffen. Das ist jetzt aktuell deren Peak. Ich glaube nicht, dass das noch viel weitergeht. Und ich glaube, klar, sind jetzt aktuell die ganzen Leute stehen da und sagen, ja, natürlich, jetzt haben die Lions, alle haben gewollt, dass die Lions einen Quarterback picken und jetzt war das wohl die richtige Entscheidung, dass sie es nicht gemacht haben. Ich sage ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob die Lions nochmal weiterkommen als dieses Jahr. Und die Lions haben von einer super schwachen NFC profitiert. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Also diese Conference an sich, da selbst die Teams, die wir als gut angesehen haben vor der Saison, waren ja echt bei weitem nicht so gut, wie man es gedacht hatte. Die Eagles waren nicht so stark und nicht so zuverlässig, wie man es gedacht hatte. Die Cowboys nicht. Und im Endeffekt hast du eigentlich mit den Niners nur ein wirklich gutes Team gehabt. Und ich glaube, dass die Lions, wie gesagt, also jetzt für kommendes Jahr kann man eventuell noch einen zusätzlichen Schritt gehen. Ob der die Lions dann weiterbringt, wird man sehen müssen, wenn die NFC sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, wenn die Lions auch ein anderes Schedule bekommen, weil First Place Schedule. Ich kann mir vorstellen, dass die an ihrem Peak sind. Und gerade wenn dieser Kader dann teuer wird, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Lions so ein bisschen in das reinkommen, was die Vikings jetzt die letzten Jahre gehabt haben. Nämlich so ein bisschen, ja, good, not great. Und deswegen, ich glaube, wenn die Vikings da die richtige Entscheidung treffen, dann ist da durchaus eine Chance. Bei Jordan Love muss man natürlich noch sehen, wie weit kann der sich noch entwickeln? Aber auch der wird jetzt teuer. Und die Packers sind in keiner tollen Cap-Situation. Die haben noch viele Altlasten im Cap aus der Aaron Rodgers-Zeit. Und Jordan Love wird jetzt teuer. Du hast eigentlich nur ein Jahr Rookie-Deal von ihm gehabt. Das war das jetzt. Und das hast du noch mit Altlasten von Rodgers zugehabt.
Ja, du hast nächstes Jahr noch die Fifth Year, ne? Aber
Ja, aber die
ja,
Fifth Year
natürlich.
ist ja
Nee,
quasi
nee,
nochmal ein
nee.
extra
Der hat
Vertrag, ne?
keine Fifth
Also
Year. Der
der
hat
hat auch
keine
keine
Fifth
Fifth
Year.
Year
Nee.
gezogen, ist nicht gezogen worden. Die haben einen
Genau.
Vertrag, genau, die haben einen Vertrag verlängert, der läuft jetzt noch ein Jahr.
Der ist günstiger als die Fifth Year, ja.
Ja, der läuft jetzt noch ein Jahr, aber auf dem wird Love doch nicht spielen. Der wird doch jetzt in diesem Sommer 40 bis 45 Millionen fordern.
Und
Und die
dafür
haben
wird er
ja
nicht
dadurch,
spielen.
genau,
Glaub
und
nicht,
ja.
dass Love nur für eine 40 bis 45, der kriegt eine
Nee,
5.
der wird
Mark my
eine 5,
words.
glaube ich nicht, kriegt er nicht.
Doch,
Nee,
doch,
glaube
doch.
ich
Aber
nicht. Ich gehe.
selbst wenn er eine 45 kriegt, es
Ja.
wird auf jeden Fall ein fettes Ding werden.
Es
Es
wird ein dicker Vertrag werden
wird
und
ein dicker Brocken werden.
ich würde mich auch nicht wundern, wenn er die Cousins-Route geht und dann 2 oder 3 Jahresdeal rausmacht.
Ja,
Und dann
oder
sagt,
einen richtig
Leute,
lang.
ja, und dann, nee, ich glaube tatsächlich, dass das eher ein kürzerer Deal wird, weil er halt sagen wird, okay, ich habe jetzt nach einem Jahr Spielen wahrscheinlich noch nicht den Megamarktwert, glaub aber halt, dass ich so gut bin, wie es im Saisonendspurt gezeigt habe. Und deswegen nehme ich jetzt den Vertrag für relativ kurz, für 45 Millionen oder sowas, ungefähr in dem Ballpark. Und wenn er dann bestätigt, dass er so gut bleibt, dann wird halt in 2 Jahren nochmal richtig abgecasht. Und ich glaube deswegen auch die Takes, die ich im Moment immer sehe, dass alle jetzt plötzlich wieder die Jordan Love-Entwicklung so toll finden und deswegen jetzt Quarterbacks am liebsten wieder 2 Jahre sitzen haben wollen. Ich glaube nicht, dass das so super war für die Packers. Ich glaube, also einerseits hast du den Rookie-Vertrag damit jetzt mehr oder weniger komplett verspielt und zum anderen, selbst wenn wir auf die Quarterback-Entwicklung schauen, wenn wir jetzt mal von Zeitpunkt Draft bis Zeitpunkt Saisonstart gucken, wie er am Saisonstart performt hat und dann von Zeitpunkt Saisonstart auf Zeitpunkt Saisonende gucken. In welcher Zeit hat er den größeren Entwicklungsschritt gemacht? Den hat er doch in Season gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Die am
Und
Anfang war Kacke.
deswegen würde ich behaupten, der hat weniger von dem dadurch gelernt, dass er Aaron Rodgers jetzt für 3 Jahre zugeguckt hat, sondern der hat vor allem dadurch sehr viel gelernt, dass er auf dem Feld gestanden hat. Und deswegen finde ich, hat diese Saison von Jordan Love halt auch eigentlich für mich nochmal meine Meinung bestärkt, dass man Rookie Quarterbacks, sofern der Quarterback selber und eben auch der Kader um ihn rum halbwegs funktional ist, dann spielt den. Und deswegen auch die Packers. Ja, die Packers haben jetzt auch ein bisschen einiges an jungem Talent. Ja, die Packers werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch da relativ gut aussehen. Aber dass die jetzt auf Jahre wieder hochgeschrieben werden, das sehe ich hier einfach nicht.
Davon ab.
Nö.
Ich sage, die haben zwar, glaube ich, 5 Picks in den Top 100, aber am Ende sitzen Stefan und ich hier wie jedes Jahr nach der ersten Runde im Draft und sagen, Packers never change, weil die entweder irgendeinen Spieler nur locker eine Runde zu
Linebacker.
früh holen oder sich dann sagen, oh, ein Linebacker oder dieses Jahr könnte es sein, weil AJ Dillon läuft aus, ein Running Back.
Gerne.
Mark my words.
Also Jonas, was sagst du? Wie viel da werden wir nächstes Jahr in deiner Sinne?
Ich glaube, dass sie nächstes Jahr Dritter werden. Ich glaube aber, dass die Vikings im Long Run trotzdem immer noch eine relativ gute Chance haben. Und was ich auch mal dazu sagen muss, wenn Cousins fit bleibt in diesem Jahr, dann kommen die Vikings A in die Playoffs und
Definitiv.
B haben mal mindestens eine Outside-Chance, diese Division zu gewinnen. Also
Definitiv.
die
Das ist aber
Spiele
auch
der
wenn,
Vikings.
wenn, wenn. Also.
Ja, natürlich, aber guck, jetzt schauen wir doch mal, wie knapp die Spiele der Vikings gegen die Lions waren mit Nick Mullins als Vikings Quarterback. Das sind zwei Spiele, die Cousins gewinnen kann.
Ja, sicher.
Das sind zwei
Also,
Spiele, wovon er mindestens eins gewinnen wird.
ja. Und dann noch dazu, dass Cousins wahrscheinlich das Bengals-Spiel gewinnt, dass Cousins mit Sicherheit das zweite Bears-Spiel gewinnt, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit das Broncos-Spiel gewinnt. Also ich glaube schon, das ist kein outlandisch, also es ist jetzt kein super merkwürdiger Take, ist zu sagen, dass die Vikings durchaus einen Schuss auf die Division ge gehabt hätten. Ich weiß nicht, ob sie die gewonnen hätten, aber ich glaube, es wäre knapp geworden. Das wäre ein
Die stehen
knappes Rennen zwischen.
6-4 und gewinnen nur noch ein
Ja.
Spiel. Also das, ne, wie
Ja.
von den letzten 7 Spielen gewinnen wir nur noch eins. Und das ist, also mit Kevin Cousins sage ich auch, haben wir eine Chance auf die Division. Aber es ist ja auch egal, das ist ja jetzt vorbei.
Ja, aber nur um das mal zu veranschaulichen, wie die Kräfteverhältnisse aktuell sind. Weil aktuell
Ja.
hat man wirklich das Gefühl, dass alle möglichen Leute sagen, boah, die sind uns meilenweit entlaufen.
Das
Wo?
stimmt nicht, da gebe ich dir recht. Man muss halt, die große Frage ist der Quarterback. Treffen wir und dann haben wir ein gutes Team.
Ja, und die Bears sind hundertprozentig Wildcard.
Ja, ich
Klar,
meine,
also.
die haben zu 99% haben die auch einen neuen Quarterback. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also ich gehe davon aus, dass sie, denkt ihr wirklich, dass sie bei
Weiß es
Fields
nicht, ich weiß
bleiben?
es echt
Also ne,
nicht.
zumindest nicht zu 99%.
Nee,
Ja,
also
okay. Nehmen
ich
wir die
halte es auch
zweite
für
neuen weg,
wahrscheinlicher,
aber.
ich halte es auch für wahrscheinlicher, aber ich würde das irgendwo bei, keine Ahnung, 70% oder so ansiedeln. Also höher würde ich da nicht gehen. Vor
Glaube
allem,
schon.
wenn ich glaube tatsächlich, wenn ein Team aus den Top 3, insbesondere die Patriots oder so, sagen, wir wollen an 1, weil wir wollen unbedingt Caleb Williams. Die zahlen dafür richtig gut. Und die Bears sagen dann, okay, dann behalten wir Fields und nehmen Marvin Harrison an 3. Mit wahrscheinlich noch ein oder zwei zusätzlichen First-Round-Picks, die dann über die nächsten Jahre dazukommen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Also, ich weiß nicht, ob ich da, also ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich würde aus Bears Sicht würde ich Caleb Williams nehmen, aber. Sind wir uns wirklich sicher, dass die Bears so denken? Vor allem in Anbetracht der
Eigentlich schon,
Tatsache.
ja. Ich
Also vor ein
schon.
paar Wochen wäre ich noch eher bei dir gewesen, wo ich dem Ganzen eine Chance eingeräumt hätte, aber mittlerweile, glaube ich, bin ich auch dabei, dass sie auf eins picken.
Boah, denkst du, du hängst deine Zukunft an, wo du jetzt schon wieder den First Overall Pick hast und hängst deine Zukunft an Justin Fields, weil wenn du jetzt das nicht machst,
Naja.
ja?
Eine
Dann,
andere Frage
bist
ist.
du als GM und als Head Coach, war's das.
Ja, aber geh mal, was machst du denn, wenn der bustet? Was machst du, wenn Caleb Williams kommt rein und bastet. Das
Ja.
ist eine reale Chance. Und
Ja,
du hast
natürlich kann
dafür,
der
ja,
basten, aber wir
warte,
wissen,
du
was
hast,
Justin Fields ist.
ja, aber du hast das Regime behalten. Du hast gesehen, die Bears sind hinten raus so ein bisschen heiß gelaufen. Natürlich, jeder, der da rational drauf guckt, wird sagen, okay, war besser, aber war jetzt auch noch weit entfernt von gut. Aber die Bears, siehst du, also du musst es aus der Perspektive sehen. Vor allem der Head Coach wird coacht um seinen Job. Und Ryan Poles, weiß ich nicht, ob da die Leine eventuell ein oder zwei Jahre länger ist, aber auch da geht es um den Job und da musst du Ergebnisse liefern und zwar jetzt Ergebnisse liefern. Und
Jonas,
das.
5 Euro, das komm. 5 Euro für einen guten
Ich,
Zweck.
nein, ich will, ich will, ich halte es ja auch für wahrscheinlicher, dass die Bears den Quarterback nehmen, aber ich würde es nicht raus. Ich würde auf keine der beiden Situationen mit Sicherheit wetten.
Ich glaube nicht, dass Ryan Poles, da du seinen Namen genannt hast, gerade der Typ ist, der zu seiner Pressekonferenz gekommen ist und gesagt, wir nehmen die North und geben sie nicht zurück und dann zweimal den First-Round-Pick wegtradet und ziehen lässt. Nee,
Ich
sehe
glaube,
ich
das ist jetzt
nicht.
ein bisschen viel Spekulation für ein Team,
Ja,
wo wir auch nicht so den Einblick haben.
da hast du
Wir
recht.
können uns ja mal drauf freuen. Ich glaube auch, dass sie ihn picken, aber ich bin mir auch nicht so sicher. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema, Christoph. Wo hast du die Vikings? Und mit einer Bitte um kurze Antwort, weil ich wirklich gleich gehen muss. Wo siehst du die
Ja.
Vikings im NFC-Kontext?
Ich sehe sie, wie der Jonas gerade schon ausgeführt hat, auch nicht langfristig abgehängt, weil alle Teams gewisse Fragen haben. Die Bears, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, viele Picks. Die Packers, eine nicht so geniale Cap-Situation, zwar viele Picks, aber Picks sind halt immer Wildcard. Ich sehe die North an sich offen. In mittelfristiger Perspektive für die nächste Saison, wenn wir da jetzt, klar, können wir theoretisch hochtraden und einen CJ Stroud-Hit landen. Wir können auch auf die Schnauze fallen. Es hängt einfach vom Quarterback ab. Und wenn ich davon ausgehe, dass sich das normal entwickelt und wir einen ordentlichen Rookie-Quarterback bekommen sollten, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, dann sehe ich uns auf drei. Auf drei in der Division für die nächste Saison. Ich denke doch, dass die Packers uns dann so ein Stück voraus sind, die Lions gerade in der komfortablen Phase sind, dass sie viele Spieler in Contract Years haben, die noch günstig sind, aber die echte Leistungsträger sind. Und dann darüber hinaus, denke ich, wird es dann deutlich offener. Aber Stand heute vor Free Agency, vor Draft, lasse ich mich nicht zu sehr hypen und denke, Rekord wird ähnlich ausfallen.
Ja, ich bin dann doch der pessimistischste von uns, glaube ich, mal wieder. Ich gehe davon aus, dass wir Cousins nicht halten und dann sehe ich eigentlich kaum ein Szenario, in dem wir nicht mit dem Quarterback 4 in die Division gehen. Ich gebe Jonas oder auch euch allen recht, dass das bei den Lions gerade ein kurzes Hurra wird, aber nächstes Jahr sehe ich sie schon noch oben. Bin bei den Packers ein bisschen höher wie ihr, habe ich das Gefühl, leider. Und die Bears, natürlich können die reinscheißen, aber sind wir mal ehrlich, wenn es doof läuft für die anderen, für uns Vikings, dann holen die da Caleb Williams und Marvin Harrison, weil sie vielleicht mit Justin Fields und Trade Up auf 3 nochmal kommen. Und dann ist das schon potenziell ein sehr gutes Team. Also, die haben ja auch ohne Ende Cap Space noch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, und sehen uns nächstes Jahr auf 4. Was aber genau für mich eben dafür spricht, dass man trotzdem diesen Umbruch jetzt mal macht. Also diesen Umbruch, den man ja schon eingeleitet hat, aber den man jetzt durchzieht und nicht sagt, man will irgendwas gewinnen, sondern eben sagt, wir ziehen durch. Aber lassen wir uns überraschen. Bis dahin läuft noch einiges Wasser durch den Mississippi. Das war soweit von uns. Wir werden noch weitere Podcasts machen zur Free Agency und zum Draft. Könnt ihr euch darauf freuen. Es hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht. Wir haben, bevor ich euch entlasse, noch einen Disclaimer administrativer Art, den ich jetzt loswerden möchte an die ZuhörerInnen. Dieser Podcast Purple People Talk hat sich entschieden, sich von dem Verein, dem deutschen Fanclub, loszulösen. Das hat interne Gründe, über die wir jetzt nicht weiter reden wollen. Ich glaube, ein Großteil der Podcast-Hosts ist auch noch weiterhin Mitglied in dem Verein. Und ich glaube, ich kann für alle sprechen. Wir sagen, wir wünschen dem Verein alles Gute. Ich wünsche ja, dem Verein alles Gute und dass es dem weiter gut geht. Ich habe mit dem Großteil der Mitglieder überhaupt keine Probleme in dem Verein und möchte es dann so stehen lassen. Habt ihr irgendwas hinzuzufügen? Allgemeines Kopfschütteln
Nö,
oder?
ich glaube, damit ist eigentlich zum Thema alles gesagt. Also wir haben, auch wenn wir uns jetzt da losgelöst haben, jetzt kein groß Beef irgendwie mit dem Verein. Wir möchten auch keinen jetzt irgendwie aktiv aus diesem Verein rausholen oder vor diesem Verein warnen. Jeder, der Lust hat, sich da vielleicht dazu zu kommen und da im Moment überlegt, bitte lass das jetzt nicht als Ansage unsererseits stehen, dass ihr das vielleicht nicht tun solltet, sondern macht euer eigenes Ding da, wie ihr das machen möchtet, genauso wie wir jetzt auch unser eigenes Ding machen in Zukunft. Und im Endeffekt hat, glaube ich, weder der Verein noch wir da jetzt irgendein Interesse daran, irgendwelche Steine zu werfen. Deswegen, ja.
Genau. Wichtig ist, dass sich die Kanäle nicht ändern. Wir haben ein neues Logo, aber ansonsten ändert sich nicht viel. Ich darf mich bedanken bei euch drei, Peter, Christoph und Jonas. Ich darf mich bedanken bei den ZuhörerInnen und wünsche einen schönen Abend. Skol.
Skol.
Skol.